Dieser Vortrag erfolgte im Rahmen der Chemnitzer Linux-Tage 2006. Weitere Informationen gibt es unter www.linux-tage.de.
Chemnitzer Linux-Tage.
So, ja, herzlich willkommen zum Vortrag über freie Software für freie Radios. Ist übrigens das allererste Mal, dass dieser Vortrag überhaupt gehalten wird von mir. Und ja, da gab es noch jede Menge Änderungen, da wurde ein paar Mal überarbeitet. Deswegen wäre ich natürlich auch dankbar für Feedback später. Das sind die Themen, über die wir sprechen wollen. Was ich kurz fragen wollte im Voraus, wer von Ihnen kennt freie Radios oder das Konzept hinter den freien Radios? Okay, ein paar, eine Handvoll. Wer von Ihnen ist selber im freien Radio engagiert? Ist auch welche? Oh, das sieht ja noch ganz mager aus. Mal sehen, vielleicht ändert sich das ja. Linux-Kenntnisse. Leute, die selber schon mit Serversystemen unter Linux arbeiten? Okay, dann kann ich mich ungefähr darauf einstellen, was ich, wie tief oder wie flach ich darüber hinweggehen kann. Noch was vorweg zu Fragen. Kurze Verständnisfragen zu dem, was auf den Folien steht oder was ich gerade gesagt habe. Jederzeit gerne einfach kurz Hand heben. Längere Fragen, Diskussionen bitte dann anschließen. Noch ganz kurz ein paar Worte zu mir, bevor wir dann einsteigen. Mein Name ist Manuel Schneider, wie er auch im Vortragsprogramm steht. Ich bin 24 Jahre alt, Fachinformatiker, also gelernter Informatiker, momentan in Basel, also in der Schweiz, an der Fachhochschule. Studiere ich angewandte Informatik. Wir haben die All Things Open Projektgruppe gegründet, das heißt, ich bin in verschiedenen Open Source Projekten aktiv, unterstütze Veranstaltungen. Das ist eigentlich ein Projekt, das verschiedene Projekte vernetzen soll, daher der Name. Bezüglich freien Radios tätig seit etwas mehr als einem Jahr im freien Radiokanal Ratte. Das ist in Südwestdeutschland, also direkt unten an der schweizer-französischen Grenze. Und jetzt hier an den Chemnitzer Linux-Tagen in Kooperation mit Radio Tux, die ja unten einen Stand haben. Das heißt, wir vom Kanal Ratte haben die Technik gestellt. Ich als Moderator dort einer Sendung zum Thema freie Software unterstütze natürlich gerne auch Radio Tux mit Inhalten. Und so gab es diese Kooperation. Zur Grundlage gehe ich ganz kurz auf freie Radios ein, was das überhaupt ist. Freie Radios eigentlich werden oft mit Bürgerradio übersetzt. Das heißt, das sind meist sind offene Sender, wo sich wirklich jeder auch engagieren kann, der das möchte. Sind zum Teil aus Piratensendern der 80er Jahren entstanden, bevor dann eben diese Institution der freien Radios eingeführt wurde. Also vor allem im südbadischen Raum, wo ich ja herkomme, aus der Anti-Atomkraft-Bewegung, die dann also freie Radios aufgebaut haben, um dort eine Stimme zu haben, zu demonstrieren und sich zu organisieren. Sind daher oft alternativ und ein bisschen autonom, manchmal relativ links. Das sind zum Teil Klischees, zum Teil trifft es auch zu. Und sollten eigentlich für jedermann offen sein. Also sollten deswegen, weil es gibt viele freie Radios, 31 Stück in Deutschland, und wie das so üblich ist in der Community, gibt es manchmal auch diese Abkapselungen. Sind meistens Vereine, die diese Radios dann tragen, so auch beim freien Radiokanal Ratte, da gibt es einfach einen Förderverein. Sind üblicherweise auch aus den Gründen, wie gerade genannt, auch basisdemokratisch organisiert. Und seltenerweise, also wir teilen zum Beispiel die Frequenz mit einem anderen freien Radio, das auch aus der Anti-Atom-Bewegung stammt, teilen wir uns die Frequenzen. Das ist ein bisschen größer als wir, die sind auch eine GmbH. die dahinter steckt. Aber trotzdem frei. Finanziert wird das Ganze abhängig von Bundesländern, von den Landesmedienanstalten. In Baden-Württemberg ist das die LFK, Landesanstalt für Kommunikation. Das heißt, da gibt es gewisse Fonds, die zur Verfügung gestellt werden, um solche Sender zu finanzieren. Also das deckt ab meistens Miete für Räumlichkeiten, die zur Verfügungstellung der Technik zur Einspeisung. Dann gibt es noch ein bisschen institutionelle Förderung, je nachdem, wenn man also bestimmte Dinge beantragt. Wir brauchen Geld zum Beispiel, um uns Mischpult oder dergleichen Sachen zu kaufen. Dann kann man solche Dinge beantragen. Seltener auch für Verwaltungsangestellte auf 400-Euro-Basis oder sowas. Ansonsten muss man selber gucken, wie man zu Geld kommt. Mitgliedsbeiträge von den Vereinen sind klar natürlich eine gewisse Einnahme, die allerdings sehr klein ausfallen im Vergleich zu dem Bedarf, den man hat. Und es darf keine Werbung gemacht werden. Und offiziell läuft das als NKL, also nicht kommerzieller Lokalfunk. Von daher ist das mal nicht möglich, wobei, also da läuft auch viel über Sponsoring. Jetzt zu dem, warum wir uns ja hier treffen. Ich habe als allererstes zum Überblick mal so einen kleinen Netzwerkplan gemacht, damit wir uns schon mal ein bisschen vorstellen, um was wir hier reden, was für eine Größenordnung es sich handelt. Oben sieht man abstrahiert das Netzwerk von Radio Dreieckland, das ist der Sender, den ich vorhin erwähnt habe, mit dem wir uns eben die Frequenz teilen, die eben auch größer sind. Also die haben noch eine eigene Frequenz, wo sie 24 Stunden senden. Aufgrund dessen, dass wir uns die Frequenz teilen, gibt es hier diese VPN-Verbindung. Daher habe ich das Ganze überhaupt in diesen Plan aufgenommen. Und man sieht dann alles, was unterhalb dieser Internetwolke ist, ist also das Netzwerk bei uns in Schopfheim, bei unserem kleinen Sender. Da gibt es Internetzugang, da gibt es eben VPN-Gateways, da gibt es Mail, Webserver, einen Router, da gibt es nur eine kleine Handvoll Arbeitsstationen, also 3 Stück plus Notebook, interne Server und ein Netz, das hier extern heißt, das ist für alle Leute, die mit dem Rechner ins Studio kommen, die wollen wir nicht in unserem normalen Studionetz drin haben. Ist zwar physikalisch das gleiche Netz, aber per IP-Adresse abgetrennt vom eigentlichen Netz des Radios. Ja, die verschiedenen Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen mussten, zwangsläufig als Sender, sind in erster Linie mal hier gesetzliche Richtlinien, die wir einzuhalten haben, nämlich Senderarchivierung. Die müssen in Baden-Württemberg, ich denke, das ist deutschlandweit so, 7 Wochen vorgehalten werden, diese Sendungen. Früher wurde das auf Videobänder aufgezeichnet, also da gab es entsprechende Aufzeichnungsgeräte, die dann die größere Bandbreite des Videosignals so genutzt haben, dass man dann mehr Audiomaterial auf eine Kassette bekommen hat. Also da gingen dann einige Stunden drauf. Ich weiß es nicht, wie viel es genau ist. Ich war zu der Zeit noch nicht beim Radio. Heute machen wir das hier. Ich kann das auch gleich mal hier direkt zeigen. Ich wollte eigentlich die Skripts gar nicht groß in die Folien aufnehmen, sondern wir haben ja hier verschiedene Verbindungen ins Studio und dann kann ich das hier mal direkt live zeigen, wie das aussieht. Das ist im einen Fall, haben wir verschiedene Skripts geschrieben mit Shell, also alles mit Bordmitteln von normalen Linux-Systemen, also keine besondere Software in dem Sinn. Und wir haben einen Cronjob oder viele Cronjobs mehr oder weniger. Und die verwenden wir, um diese verschiedenen Skripts eben anzustoßen. Man sieht hier oben in den obersten Zeilen, die ich auch vorhin in die Folie kopiert hatte, hier werden Skripts aufgerufen, jeweils stündlich, weil wir immer in 1-Stunden Abschnitten aufzeichnen, wird hier dieses MP3-Skript aufgerufen, beziehungsweise MP3-RDL. Das liegt daran, weil die Sendungen, die wir nicht selber fahren, werden unter einem anderen Namen aufgezeichnet, damit man die auseinanderhalten kann. Also so sieht es aus. Das sind also im Endeffekt die obersten 3 Zeilen in dem Skript. Und wenn man sich das dann mal ansieht, Das ist dann also das Skript. Ich hoffe, man kann es gut lesen. Ich habe versucht, die Schriftart so groß zu machen, wie es geht, damit man es noch aber auf dem Bildschirm drauf kriegt. Wir erzeugen hier also mit ganz normalen Shell-Befehlen erstmal einen Dateinamen, der aus Datum und Uhrzeit besteht. Wir legen das Ganze hier in eine gemountete Datenpartition ab. Das wird ja alles noch in Variablen gespeichert. Wir beenden eine davor laufende Aufnahmesession, also mit A-Record. Das ist in den ALSA-Tools enthalten. Also ein normales Tool im Endeffekt, Konsolentool natürlich. Das beenden wir erstmal. Dann setzen wir sicherheitshalber nochmal die Pegel mit dem A-Mixer, ebenfalls in den ALSA-Tools enthalten, der Soundkarte. Schalten die Aufnahme auf die richtige Leitung. Es könnte ja jemand dran rumgepusht haben. Sollte eigentlich nicht, weil ja eigentlich außer uns beiden, die sich darum kümmern, keinen Zugriff haben. Aber man kann ja auch mal einen Fehler gemacht haben. Da wird es sichergestellt. Und dann wird A-Record wieder gestartet. Im Wave-Format wird es gespeichert. Dauer wird dann hier also auf der Standardausgabe ausgegeben, dieses Wave-File im Endeffekt. Das schieben wir hier in einen Lame-Encoder rein. Das dürfte wahrscheinlich auch bekannt sein. Also ein MP3-Encoder für die Konsole wird mit 128-Bit-Bitrate encodiert und dann hier in dieser Datei dann einfach abgespeichert. Das Endergebnis ist dann das, dass wir hier in diesem Verzeichnis Sendearchiv dann für jeden Tag einen Ordner finden. Wir könnten dann in diesen Ordner reingehen, von heute zum Beispiel, und wir finden dann hier verschiedene MP3-Dateien. Man sieht hier auch den Unterschied, die Sendungen, die eben von Radio Dreieckland kommen, beziehungsweise unseren, und die verschiedenen Arbeitsstationen bei uns im Netz haben natürlich hier drauf Zugriff per NFS oder Samba. Das heißt, wenn bei uns jemand Studiogäste hat, dann macht er seine Sendung, und wenn die Sendung rum ist, normalerweise sind die ja immer in stündlichen Abschnitten, dann geht er einfach zu unserer Maschine mit dem Brenner und schiebt das MP3 schnell auf eine CD drauf, als Audio-CD, und der Studiogast kann 5 Minuten später mit seiner Sendung in der Tasche nach Hause gehen. Und gleichzeitig haben wir natürlich den Zweck erfüllt, den wir erfüllen müssen, nämlich wir haben eine ordentliche Senderarchivierung in ordentlichen Qualität auch. Das war ja immer das Problem bei den Videobändern. Und wir haben sehr schnell Zugriff auf alte Sendungen und können natürlich Wiederholungssendungen auch problemlos fahren damit. Ja, als nächster Punkt Sendeautomatisierung. Das heißt, ich brauchte früher immer Leute, die im Radio sind, dass immer irgendwas läuft. Da gab es dann so Kassetten am Anfang, später halt CDs mit irgendwelchen gemischten Musikstücken drauf, die man quasi so als Endlosband irgendwo laufen lassen kann. Es gibt da entsprechende Gerätschaften, die dann dafür sorgen, dass so zurückgespult und wiederholt wird und so weiter. Probleme waren immer Wiederholungssendungen, da musste man immer jemanden finden, der dann da rechtzeitig ins Studio fährt, die Kassette einlegt und das dann zum richtigen Zeitpunkt startet. Einspeisung von anderen Radioprogrammen, eben in dem Beispiel Radio Dreieckland, das war früher tatsächlich so, dass wir regelmäßigen Abständen einfach eine große Kiste per Post geschickt bekommen haben, wo die Kassetten drin waren, und die haben wir dann laufen lassen. Das heißt, die Sendungen liefen irgendwie so im Versatz von einer Woche oder so bei uns dann. Das war natürlich ein Wahnsinns Materialaufwand, Kostenaufwand, also wenn man das rechnet, dass da ständig Sachen hin und her geschickt werden müssen. Qualität war natürlich auch nicht super und zwar natürlich auch sehr anfällig für Probleme. Ja, da vergisst mal einer was oder die Aufnahme hat nicht funktioniert oder die Sendung geht verloren oder es fehlt eine Kassette oder was auch immer. Wir haben uns da auch mit Skripts beholfen. Ich zeige die wieder. live. Das ist jetzt hier ein Auszug von der Crontab, wo die verschiedenen Skripts aufgerufen werden. Man sieht hier einmal die Zulieferung von Radio Dreieckland in diesem Absatz hier. Da sind noch ein paar Skripts drin, die zum Beispiel zu gewissen Uhrzeiten prüfen, ob das Stream auch wirklich läuft, ihn sicherheitshalber mal neu starten. Das war vor allem in der Vergangenheit nötig, als wir das VPN noch nicht hatten. Das ist jetzt gerade erst seit einigen Wochen in Betrieb, mehr oder weniger noch im Probebetrieb. Da konnte halt durch einen Wechsel der IP-Adresse, weil auch auf beiden Seiten waren einfach nur normale DSL-Anschlüsse vorhanden, also mit dynamischer IP-Adresse, da kann natürlich mal eine Trennung gewesen sein und dann hängt sich mal so ein Stream auf und dann haben wir hier so Skripts laufen, die sicherheitshalber überprüfen, ist der Stream noch da, beziehungsweise ihn zu bestimmten Zeiten einfach mal kurz killen und neu starten. Das ist also auf dem terrestrischen Empfang, da hört man einen kurzen Knackser, mehr nicht eigentlich, das ist relativ problemlos. Wir hoffen, dass wir das durch das VPN eliminieren können, beziehungsweise auch durch geschicktere Programmierung, aber da kommen wir später drauf im Ausblick. Und wir sehen hier die verschiedenen Wochentage und die verschiedenen Sendungen, die wir haben. Wiederholungssendungen, Endlosband, das ist im Endeffekt einfach auch ein Aufruf von MPEG 123 mit verschiedenen Playlists, die dann mehr oder weniger zufällig generiert werden. Wir können ja dank dem Senderarchiv, das wir haben, automatisch die Sendungen rausholen und dann zu den bestimmten Themen einfach laufen lassen. Und was ebenfalls noch schön ist, Sendungen, also wenn jemand mal keine Zeit hat, eine Sendung zu machen, beispielsweise Ferienzeit, dann ist es kein Problem, eine vorproduzierte Sendung in ein entsprechendes Verzeichnis zu kopieren. Und das wird dann automatisch einfach in alphabetischer Reihenfolge abgespielt zu der entsprechenden Zeit. Somit ist quasi eine Programmierung im entferntesten Sinne des Systems möglich. Nachteile an dem, was wir jetzt haben, ist gegenüber jetzt kommerziellen Software, die ich allerdings nur im Windows-Bereich gesehen habe bis jetzt, die aber wirklich viel Geld kostet, dass wir hier noch manuell arbeiten müssen. Also wenn sich eine Sendung ändert, dann muss sich halt jemand einloggen, aber das geht im Gegensatz zu Windows hier relativ problemlos über SSH, auch über eine schmalbandige Verbindung, ohne Spielchen mit VNC oder sonstiges. Ich logge mich halt hier schnell ein und muss halt im Shell-Skript rumbasteln. Ja, meistens kann ich ja fertige Skripts hier einfach kopieren. Und hier liegen einfach die ganzen Skripts drin, Wiederholungssendungen und dergleichen. Endlos-Skript. Hier werden einfach verschiedene Playlisten abgespielt, die vorher generiert wurden. Das haben wir deswegen so gemacht, weil wenn man es ganz, also ganz zufällig Musik abspielen lässt, das ist ja machbar mit MPEG 123, dann kann es sein, dass die natürlich überhaupt nicht zusammenpasst. Und daher haben wir das lieber so einer Playlist-Lösung geholfen, dass man dann zumindest gewisse Sachen, die zusammenpassen, zusammenfügen kann. Ja, wenn der Endlosbetrieb anfängt, also davor was anderes gelaufen ist, wird hier dieses Skript noch aufgerufen, damit entsprechend sicherheitshalber andere laufende MPEG 123 oder OGG 123 Sessions erstmal gekillt werden, damit quasi ja wieder der Zugriff auf die Soundkarte wieder möglich ist. Kann ja sein, dass davor noch eine Sendung mit Überlänge läuft oder der Livestream eben noch läuft von Radio Dreieckland, dann muss man den erst beenden und dann kann man hier anfangen mit dem Endlosbetrieb. Ich möchte nichts speichern. So. Ja, das ist jetzt ein Beispiel aus so einer Sendung. Jetzt habe ich mich gerade selber verarscht, das weiß ich schon nicht mehr, aus welchem Skript das stammt. Das ist ein Wiederholungsskript, genau. Also man sieht hier Originalsendung, Tag wird erstmal rausgesucht und wird dann entsprechend eine Liste gemacht. Diese Liste ist eben dafür da, wenn der entsprechende Redakteur was vorher in sein Verzeichnis gelegt hat. In dem Fall sieht man hier dieser Zusatzpfad, Donnerwetter heißt die Sendung. Da kommen die Redakteure eben per Netzwerkfreigaben dran, können da einfach irgendwas reinwerfen. Dann werden diese Skripts eben bevorzugt gespielt. Wenn dann da nichts zu finden ist, wird dann einfach die Wiederholungssendung im Endeffekt gestartet. Da haben wir hier noch so kleine Helferchen programmiert, so Einpegeln, Auspegeln. Das kann man dann also durch den Aufruf von A-Mixer kann man dann auch ein Auspegeln des, der alten Sendung regeln. Das kann ich hier auch noch zeigen. Das ist in den im Subordner. Ja, das ist hier halt live übers Internet, deswegen kann das im schlimmsten Fall ein bisschen mucken. Also man sieht hier eine kleine Vorschleife. Muss ich da was dazu erklären? Also ich mache das gerne, nicht, dass ich jetzt hier ein bisschen zu weit vorgreife, was Shell-Programmierung angeht. Also hier wird eine kleine Schleife programmiert, die Werte hochzählt, die jetzt in dieser Liste stehen. Und 23 ist in dem Fall der Endwert, das ist die Lautstärke, also der Pegel, den wir erreichen wollen. Er wird quasi von 5 hochgezählt langsam, in etwas, also in nicht gleichmäßigen Abständen, damit sich es einigermaßen sinnvoll anhört. Man könnte ja auch einfach von 0 bis 23 linear hochzählen. Und da wird dann also dieser A-Mixer durch diesen Aufruf von A-Mixer der entsprechende Pegelwert gesetzt. Und so wird dann langsam eingepegelt, also die Lautstärke langsam hochgedreht. Das, ja, also wenn man es weiß, dann hört man es auch. Aber mal überlegen, ob wir da später mit Perl vielleicht auch eine andere Lösung machen können. Aber das kommt eben im Ausblick dann. Im Endeffekt ist es so, dass wir sagen, das ist jetzt eine Lösung, die jetzt über die letzten 2 Jahre gewachsen ist. Also da sind auch viele Sachen dabei. Ich bin ja wie gesagt auch erst seit einem Jahr dabei. Viele Sachen dabei, die wir dann nochmal überarbeiten werden. Ja, die Einspeisung von Radio Dreieckland hier nochmal schematisch dargestellt. Wir haben eine Stream-Quelle, das ist also in Freiburg bei Radio Dreieckland im Studio. Die generieren auf einem Rechner, übrigens auch eine Linux-Maschine, generieren die einen MP3-Stream, weil mit Ogg kriegen die das irgendwie nicht hin, weiß auch nicht warum. Und die senden das an unseren Streaming-Server. Ich habe jetzt hier die Grenzen der Radios mal durch diese gestrichelten senkrechten Linien angedeutet. Die senden das zu uns auf unseren Streaming-Server, der in Schopfheim steht. Dazwischen ist jetzt dieses nagelneue VPN und unsere Jukebox, so nenne ich mal diese Senderarchivierung, Automatisierung, die greift auf den Streaming-Server zu, als Client, quasi wie ein Hörer, und statt dass eine lokale Datei abgespielt wird, wie wir das jetzt bis jetzt gesehen haben, dass wir also eine MP3-Datei dem Programm übergeben haben, wird dann halt die Adresse des Streams da eingetragen. Also in unserem Fall http://mail/port8000/rdl. Und von unserer Jukebox, also für diesen Rechner, der sowohl die Archivierung als auch die Automatisierung macht, wird das Signal, also das Audiosignal von der Soundkarte aufs Mischpult gelegt. Da haben wir einen Kanal, der heißt Endlos. Und jeder Redakteur ist angewiesen, wenn er das Studio verlässt, muss dieser Kanal hochgezogen sein, also eingeschaltet sein. Weil dann hat quasi der Computer die Kontrolle über die nachfolgenden Sendungen. Ein anderes Thema, das damit verwandt ist, war natürlich Livestream. Vorher hatten wir das natürlich gar nicht. Das heißt, wir haben 500 Watt Sendeleistung. Das ist nicht so stark, vor allem wenn man am Fuße vom Schwarzwald ist. Ist dann irgendwann mal so in den Tälern links und rechts eigentlich nicht mehr viel zu empfangen. Und also mit Mühe und Not kommen wir von Schopfheim bis Basel vor. Das sind ungefähr 20 Kilometer. Und dann sind wir noch in verschiedenen Kabelnetzen zu erreichen, aber das ist auch nur relativ regional, also nur im Raum des Landkreises. Und wer uns halt vielleicht nur schlecht reinkriegt oder uns in Berlin oder so oder in Chemnitz hören will, der kann dann auf den Livestream zugreifen. Mir ist hier nochmal verdeutlicht, wir haben eine Stream-Quelle, die also bei uns im Studio ist, also ein Programm, das erzeugt vom Eingang der Soundkarte ein MP3, beziehungsweise in unserem Fall sogar drei Streams, aber da gehe ich gleich drauf ein. Grundsätzlich ist das die Architektur, man hat eine Quelle, man schickt einen Datenstrom an einen Streaming-Server und der verteilt das, also der steht irgendwo im Internet, vergleichbar wie wenn man eine Webseite hat. Man generiert die zu Hause auf dem Rechner, kopiert sie auf den Webserver drauf und von dort ist dann diese Seite für beliebig viele oder nahezu beliebig viele Besucher erreichbar. So funktioniert das mit dem Stream. Die Hörer verbinden sich dann mit diesem Streaming-Server. In unserem Fall sieht es konkret so aus. Wir haben also einen Eingang am Rechner. Da liegt ein Audiosignal vom Mischpult an. Der Rechner erzeugt mittels Dark Eyes drei verschiedene Streams in drei verschiedenen Qualitätsstufen. Zweimal MP3 und einmal Ogg Vorbis in der höchsten Qualitätsstufe. Am liebsten würden wir natürlich nur Ogg Vorbis anbieten, weil das ein freies Format ist. Aber das geht noch nicht. Der Grund übrigens, warum Ogg Vorbis nicht bei der Sendearchivierung und Automatisierung eingesetzt wird, ist übrigens historisch. Das liegt einfach daran, dass angefangen hat man damit vor 2 Jahren und da war das noch nicht so bekannt, oder zumindest demjenigen, der das damals gemacht hat, noch nicht so bekannt. Und jetzt alles auf Ogg Vorbis umzustellen, wäre natürlich schwierig, weil die Skripts halt so programmiert sind, dass sie immer auf MP3-Dateien zugreifen. Ist aber ein Ziel in der Zukunft, also MP3 ganz aus dem System zu verbannen. Wobei, da haben wir noch die Benutzer, die wollen natürlich lieber MP3 haben, weil die das nicht kennen. Das ist ein anderer Punkt, auf den wir später zurückkommen. Wir haben einen lokalen Streaming-Server. Der ist also noch rechts von der gestrichelten Linie, also sprich bei uns im Netzwerk. Es ist ein Icecast-Server, ist also auch Open-Source-Software, ist alles Open-Source-Software, was wir hier einsetzen. Von diesem Icecast-Server werden diese Streams angeboten. Natürlich haben wir lokal bei uns im Radio zwar mittlerweile eine ADSL-Verbindung mit 6 Megabit, aber da können wir natürlich nicht sinnvoll Livestreams anbieten. Also haben wir im Internet einen gesponserten Streaming-Server. Und der ist als Relay-Server eingesetzt und da steht deswegen auch explizit Icecast Version 2.3.0, das ist die allerneueste, weil die unterstützt nämlich ein ganz nettes Feature, mit dem wir recht erfolgreich unsere Bandbreite und unseren Traffic reduzieren. Und zwar kann dieser Icecast-Server Relay on Demand. Das heißt, die Hörer verbinden sich auf den Streaming-Server im Internet und erst wenn ein Verbindungsaufbau passiert, baut der Streaming-Relay-Server eine Verbindung mit dem eigentlichen Streaming-Server in Schopfheim im Studio auf. Und nur dann werden Daten übertragen. Durch einen geschickten Burst-Mechanismus, der in dem Streaming-Server implementiert ist. Das heißt, eine gewisse Datenmenge des Streams wird ständig vorgehalten und sobald eine Verbindung kommt, eine eingehende Verbindung detektiert wird, wird quasi die maximal verfügbare Bandbreite genutzt, um einige Sekunden des Datenstroms sofort zu übertragen. Das mindert die Zeit des Pufferns. Also jeder, der schon mal Livestream gehört hat, wird das Phänomen ja kennen. Man verbindet sich mit einem Livestream und erwartet man erstmal einige Sekunden, bis sich ein gewisser Zwischenspeicher gefüllt hat, der dafür da ist, dass der da ja der Stream nie ganz kontinuierlich läuft, dass die Verbindung stetig läuft und entsprechende Schwankungen in der Geschwindigkeit ausgeglichen werden. Und durch diesen Burst-Mechanismus wird eben dieser Puffer ganz schnell gefüllt, sofern eben diese Bandbreite vorhanden ist. Dadurch haben wir einfach nur dann Übertragungen, wenn tatsächlich auch wirklich jemand zuhört. Und auch nur auf diesen Streams, wo gerade jemand zuhört. Früher haben wir einen Orc-Warbis-Stream nur hochgesendet zum Server und haben dort mit dem sogenannten Stream-Transcoder, den man auf der Homepage von Odsock findet, aus diesem Orc-Warbis-Stream zwei MP3-Streams generiert. Das Problem ist, das Ganze verbraucht rund 25% CPU-Leistung auf einer 1 GHz-Maschine. Und das wäre nicht mal das Problem gewesen, aber der Auslöser, warum wir das eigentlich loshaben wollten, die Lösung ist, dass die Software nicht ganz zuverlässig läuft. Das heißt, alle paar Tage bleibt die einfach mal hängen. Und das Problem war, die hat sich nicht beendet, sondern die ist hängen geblieben. Das heißt, man konnte auch nicht mit einem Skript das so programmieren, dass das automatisch immer sofort neu gestartet wird, wenn es abbricht. Sondern die Software lief noch, aber man musste den Prozess erst töten und dann neu starten. Und das muss man erstmal mitbekommen, weil man horcht auch nicht die ganze Zeit in seinen Livestream rein. Und ja, dadurch haben wir jetzt die Lösung und sparen dabei noch eine Menge Bandbreite. Und die funktionierte Zeit, ja, ich glaube 3 Monaten, war absolut problemlos. Dazu zeige ich gerne auch wieder die Scripts. Wir haben hier also auf unserem Server dieses Dark Ice laufen, das dieses Dark Ice generiert. Halt, jetzt habe ich gerade einen Fehler gemacht. Da habe ich doch eine extra Datei, wo ich die ganzen Passwörter ausgext habe. dieses Dark Ice generiert also die Streams. Man sieht hier, Puffer wird angegeben, es gibt eine Angabe, wo die Daten herkommen, hier also vom OSS-Device, DSP, also von der zweiten Soundkarte, mit was für einer Abtastrate dieses Signal reinkommt. Und dann haben wir hier diese drei Streams, Icecast 2-0-1-2. Man sieht, der erste ist Orc-Warbis, Qualität in variabler Bitrate, Qualitätsstufe 0.7 ist relativ gute Qualität. Dann werden hier Port angegeben, Passwort, Mount Point, also weil ein Streaming-Server kann ja verschiedene Streams anbieten und da wird ein Mount Point erzeugt. Das sehen wir gleich in der Konfiguration vom Streaming-Server. Dann kann man noch ein bisschen so Beigemüse mitgeben, wie eben der Name des Radios, das ist das, was dann nachher der User in seinem Player drin sieht, oder? Quasi der Name des Streams, dann gibt es noch eine Beschreibung, die er dann noch abrufen kann. So gewisse Dinge, also die man ja aus der Handhabung von MP3 oder Orc-Warbis-Dateien ja auch kennt, solche ID-Tags. In dem Fall heißen die Meta. Daten, die dann einfach in dem Stream immer wieder alle paar Sekunden mitgesendet werden. Da haben wir hier die zwei MP3-Streams, beziehungsweise beide mit konstanter Bitrate. Das haben wir in dem Fall so gemacht, weil wir wollten den Stream mit 64 Kilobit, wollten wir deswegen konstant haben, dass auch jemand mit einem ISDN noch es gerade noch so hören können sollte. Wenn die Bitrate variabel ist, dann schwankt die ja immer wieder mal größer und mal tiefer. Und dann kann man nicht eine genaue Maximalbitrate garantieren. 64 Kilobit wird extrem eng. Also wir haben es mal getestet, es ging. Aber das ist natürlich, wenn der noch nebenbei Mails abruft oder so, wird es dann schon problematisch. Aber für die Leute haben wir dann noch einen recht niedrigen Stream mit 24 Kilobit. Das dürfte auch noch bei einem 56K-Modem durchgehen. Das ist eben auch der Grund, warum wir drei Streams anbieten. MP3 aus dem Grund, weil der Orc-Warbis leider noch nicht so verbreitet ist. Die meisten Leute verwenden zwar Winamp oder ähnlichen Clients, der OrgVorbis unterstützt, aber es ist für viele immer noch ungewohnt und unbekannt und dann, ja, man muss es halt mit anbieten. Hier auf dem Server haben wir dann die Icecast-Konfiguration. Das ist also der Server, der bei uns im Studio steht und der die Streams erstmal bekommt, von dem Dark Eyes zugeschickt, also übers lokale Netzwerk. Wir haben hier, wie man in der dritten Zeile sieht, den Zugriff beschränkt, weil ist ja kein öffentlicher Server. Wir wollen ja gar nicht, dass irgendwelche Leute auf die Idee kommen, auf diese Streams zuzugreifen. Die sind natürlich öffentlich erreichbar, müssen sie ja sein, weil der Relay-Server drauf zugreift und weil wir ein paar Streams darauf schicken, die auch von außerhalb kommen. Also somit realisieren wir zum Beispiel auch Live-Übertragungen. Das sieht man hier gleich. Gut, dann werden Passwörter definiert, die üblichen Sachen, also auch ein Passwort für den Relay-Server, der authentifiziert sich auch. Hostnamen, IP-Adressen und dergleichen. Ja, und dann sieht man hier die Definition dieser Mount Points, also die möglichen Streams, die auf diesen Server geschickt werden können. RKR Low, High und RKR Bock. Das ist wichtig, wird öfters mal falsch gemacht. Wenn man OGG-Streams beliefern will auf einen Icecast-Server, muss der Mountpoint mit .org enden. Sonst funktioniert die Sache nicht. Dem Icecast wäre es zwar egal, aber der Client erkennt anhand dieser Endung, dass er jetzt einen OGG-Vorbis-Decoder verwenden soll. Also das funktioniert wohl in dem Zusammenhang, weil es ein Stream ist, wohl nicht anhand des Inhaltes. Also Winamp bzw. XMMS weiß ich, der erkennt ja unter Umständen Dateien, also den Dateityp auch anhand des Inhaltes. Es muss hier aber zwingend so sein, sonst funktioniert die Sache nicht. Ja, hier sind auch nochmal mehr oder weniger redundant zwar, es wäre auch nicht nötig, diese Metadaten nochmal angegeben. Und dann sieht man hier noch den Zugang für einen Livestream. Der ist dafür gedacht, dass wir eben von außerhalb, wo wir Internetzugang haben, können wir dorthin streamen auf unseren Server von außen und können zum Beispiel die Jukebox, der halt sagen, lasst den Stream von diesem Icecast-Server laufen. Oder sitzt halt jemand wirklich manuell im Studio und lädt halt diesen Stream auf dem Rechner und lässt ihn laufen. Und dann haben wir noch zwei Mountpoints für Radio Dreieckland eben, die übers VPN reinkommen. Dann holen wir die direkt bei uns vom Server jetzt ab. Ja, noch ein paar Log-Dateien, solche Einstellungen. Gibt dann auch eine schöne Web-Oberfläche dafür. Also einfach mit dem Webbrowser auf die Adresse des Streams gehen, also auf den entsprechenden Port und dann Status XSL eingeben. Also da muss man zwingend den Dateinamen mit angeben, sonst kommt man da nicht drauf. Dann sieht man so eine öffentliche Übersicht. Man sieht hier zum Beispiel an dem RKR High Stream, da hat sich also der Relay Server drauf verbunden, das heißt darüber wird momentan gerade gehört. Deswegen wird da natürlich auch immer nur ein Hörer aufgeführt werden. Dann gibt es auch eine Web-Oberfläche, über die man sich dann... Moment. Bitte nicht lachen, das Passwort oder der Benutzername, sie stammen nicht von mir. Also das war noch vor meiner Zeit. Da hat man so eine Admin-Oberfläche auch vom Icecast-Server, wo man die Streams sich dann genauer angucken kann, kann auch sehen, was sind das jetzt für Hörer. Und man sieht jetzt hier anhand der IP-Adresse, oder ich sehe das jetzt halt, das ist die IP-Adresse natürlich vom Relay-Server, ist klar. Man sieht ja hier auch anhand des User-Agent, also des Programms, das darauf zugreift, dass es sich um einen Icecast-Server handelt. Dasselbe könnte ich jetzt natürlich machen, könnte mich hier auf der IP-Adresse /admin nachsehen, wer denn da jetzt der effektive Hörer ist. Aber ich glaube, das sprengt jetzt ein bisschen unsere Zeit. So. Achso, eins habe ich natürlich vergessen. Auf dem Streaming-Server selbst läuft da eben auch ein Icecast. Der ist relativ ähnlich konfiguriert. Das obere brauchen wir nicht mehr besprechen. Statt dass hier Mount Points angegeben sind, werden hier halt sogenannte Relays eingetragen. Also da steht drin, wo die Daten herbezogen werden, von welchem Server, welcher Port, welcher Mount Point. Uns wird eben Username und Passwort mitgegeben, damit sich der Relay-Server dort auch authentifiziert. Ob die Metadaten im Shoutcast-Format mit übertragen werden sollen und dergleichen. Ja, da sieht man zum Beispiel jetzt auch die Konfiguration des Radio Tux Streams, der ja gestern und heute den ganzen Tag lief, der auch zu hören war hier live aus Chemnitz. Ja, so nochmal eine Übersicht über die Studiotechnik. Ich habe es farblich ein bisschen markiert, damit es vielleicht ein bisschen deutlicher wird. Man sieht also unten das Mischpult, da ist angeschlossen ein Studio-PC, damit kann man mal auf dem PC was aufnehmen oder auch abspielen. Hat aber gar nichts mit unserer Senderautomatisierung zu tun. Ist ein normaler PC, da sind sowohl Windows als auch Linux drauf. Dann haben wir die Jukebox bzw. das Archiv, das ist unser Server. Der ist mit mehreren Soundkarten ausgerüstet, denn er erhält einmal vom Mischpult das rohe Signal, wie es vom Mischpult rauskommt, und gibt natürlich das, was er abspielt, also der Radio Dreieckland-Stream oder die Wiederholungssendung, das Endlosband, gibt er ebenfalls auf dem gleichen Weg zurück ans Mischpult, wo das dann eben auf einem Kanal aufliegt. Die Jukebox erhält aber auch vom Kompressor das komprimierte Signal. Das heißt, wir haben quasi das gleiche Audiosignal, das zweimal in den Server reingeht, aus einem ganz einfachen Grund. Wir verwenden für den Livestream das normalisierte Signal aus dem Kompressor. Der Kompressor bedeutet, dass besonders leise Passagen leicht angehoben werden, über Steuerung oder laute Passagen leicht gedämpft werden. Dadurch klingt die Stimme besser und das Signal ist gerade für die Übertragung über die Funktechnik dann besser verständlich, besser hörbar. Das ist ein Stück Hardware. Also das ist, sieht aus wie ein Verstärker. Kann man jede Menge dran einstellen. Ich kenne mich mit der Audiotechnik so gut nicht aus, was man da alles genau einstellen kann. Also Graphic Equalizer ist da drin, wo man verschiedene Höhenbereiche verändern kann und dergleichen. Aber für die Wiederholungssendung, also fürs Archiv, verwenden wir nicht das komprimierte Signal, weil die Sachen, die im Archiv drin sind, werden ja später mal wieder abgespielt, höchstwahrscheinlich. Und ein Signal, das bereits komprimiert war, nochmal dadurch zu schicken, ist es alles analoge Technik. Also wir haben da einen Qualitätsverlust. Und deswegen machen wir das nicht. Zwei Soundkarten sind ja auch kein Problem. Eine ist sowieso onboard, eine zweite steckt man halt noch mit rein. Es ist ja unter Linux gar kein Thema, mit mehreren Soundkarten zu arbeiten. Wie man in den Skripts ja immer gesehen hat, diese ALSA-Tools erlauben mit dem Kommandozeilenparameter -c immer die Angabe der Soundkarte, also -C0 die erste Soundkarte, -C1 die zweite. Also grün sind hier die Audio-Übertragungen. Gut, vom Kompressor geht es zum Übergabepunkt der Telekom, das ist halt so ein kleiner Kasten mit einer analogen Standleitung zum UKW-Sender. Damit haben wir eigentlich nichts zu tun, das kriegen wir einfach so geliefert. Und von dort geht es natürlich per UKW zu den Hörern, ist ja klar. Von der Jukebox allerdings, das haben wir ja gerade angeguckt, die Konfiguration per Dark Eyes, der Stream, das ist also hier rot gekennzeichnet als digitales Datensignal, als digitaler Stream, zum Streaming-Server, von dort vom Relay-Server. Ich hätte den Pfeil eigentlich umdrehen müssen, der Relay-Server holt sich ja den Stream beim Streaming-Server. Deswegen auch die Hörer holen sich den Stream dann beim entsprechenden Relay-Server, der im Internet steht. Das Ganze, diese Übertragung funktioniert entsprechend per Netzwerk bzw. per Internetverbindung. Ja, ein paar Gedanken zu Software am Arbeitsplatz haben wir uns auch gemacht. Das war jetzt ursprünglich nicht das Wichtigste. Also angefangen hatte man mal erstmal mit Servern, mit Senderarchivierung, Automatisierung, weil da hat irgendwo der Schuh gedrückt und am Anfang hatte man auch nur einen Rechner, einen Server und irgendwann kamen dann halt Arbeitsplätze dazu und da war halt irgendwo klar, die Software sollte nach Möglichkeit frei erhältlich sein. Also hier wirklich ja mal konträr, wie man sonst immer als von Open Source predigt, hier ging es wirklich mal einfach um die Kosten. Sollte einfach bedienbar sein, weil gerade in einem freien Radio, da sind Leute, das sind keine Redakteure. Das heißt, die sind nicht ausgebildet im Umgang mit der entsprechenden Technik. Wir machen Workshops, wenn jemand neu dazukommt, aber da wird ihm halt in 1-2 Stunden alles gezeigt, dann darf er mal 2-3 Mal bei einer Sendung mit dabei sein und dann sollte er auf eigenen Füßen stehen. Das sind ja alles Leute, die das hobbymäßig machen, sollte man auch davon ausgehen können, dass die Lust haben, das zu erlernen. Es ist ja auch nicht so schwierig, also eben, wir schauen ja auch schon möglichst alles einfach zu machen. Und es sollte plattformunabhängig sein. Ich habe gesagt, wir haben Windows auch im Einsatz. Das liegt halt daran, es wurde irgendwann mal ein Arbeitsplatz-PC bei Dell gekauft und da war halt ein Windows drauf, wie das halt üblich ist. Und dann später kamen halt ja so Admins daher, die dann meinten, wir müssen da mal was Richtiges installieren. Aber gerade am Studio-PC, da kommen halt die Leute wirklich mal mit der CD an, mit MP3s da drauf oder mit sonst irgendwas drauf. Und die wollen das verwenden und die wollen, also gerade die Leute, die eben schon länger Sendung machen, die kriegt man jetzt nicht dazu zu sagen, du musst da jetzt ein neues System angewöhnen und wir haben da jetzt neue Software, sondern die sind es auch gewohnt, daher zu kommen. Früher gab es auch nur einen einzigen Account auf der Maschine, da wusste einfach jeder das Passwort. Und da haben die halt einfach irgendwas installiert. Der eine wollte Winamp haben, der nächste brauchte den Real Player und dann haben die das Zeug drauf installiert. Wir haben jetzt ein wunderschönes Gentleman Agreement erreichen können auf dem Weg, weil wir haben nämlich gesagt, als das Linux installiert wurde, haben viele ja gefragt, was ist jetzt mit dem Windows? Weil auf unserem öffentlichen Rechner, der in einem öffentlichen Bereich steht, da ist halt nur noch Linux drauf, weil das Windows halt ständig kaputt war, trotz entsprechender User-Einschränkungen. Und da haben wir jetzt natürlich ein entsprechendes Druckmittel. Wir haben jetzt gesagt, wenn dieses Windows nicht mehr läuft, wir reparieren es nicht mehr. Also sprich, die Leute, entweder sie gehen jetzt sauber mit ihrem Windows um, wenn sie es behalten wollen, oder früher oder später wird es ja irgendwann kaputt sein und dann fliegt es einfach raus. Ja, Audiobearbeitung. Die Software sollte eben, das wollte ich noch sagen, zum Thema Plattformunabhängigkeit, die Software sollte natürlich auch bei den Leuten zu Hause laufen. Es sollte die gleiche Software sein, nach Möglichkeit, oder zumindest ähnliche. Deswegen haben wir zur Audiobearbeitung uns Audacity ausgesucht mit dem Lame Encoder. Das läuft unter Windows, Linux und Mac, wie man sieht, anhand der Screenshots auch. Wir haben zur Audioverwaltung haben wir natürlich die üblichen Konsolenplayer unter Linux. Wir haben Amarok ausprobiert und mittlerweile auch an MySQL angebunden. Das heißt, wir haben endlich mal Kontrolle über unser gesamtes Archiv und über unsere gesamte Endlosbänder und wo die Leute noch sonst so in ihre Datenverzeichnisse MP3s gespeichert haben. Da werden wir wahrscheinlich noch 2 Jahre brauchen, bis wir das endlich alles mal aufgeräumt haben. Aber Amarok erstellt per Datenbank eine Liste aller Dateien. Das heißt, ich kümmere mich nicht mehr, wo die liegen, sondern ich kann da wunderschön suchen drin. Deswegen haben wir das gemacht und dieser Index wird nur noch von einem Rechner verwaltet und alle Arbeitsstationen können per MySQL drauf zugreifen. Das sieht der Benutzer gar nicht. Er geht da, ich habe jetzt hier leider diesen Mac, weil ich nachher noch den Wikipedia-Vortrag halten muss. Auf meinem Rechner hätte ich sonst das Amarok auch zeigen können mal. Ja, und wir haben halt Winamp unter Windows bzw. XMMS unter Linux. Die Programme sind ja auch sehr ähnlich. Also wer das eine kennt, wird mit dem anderen problemlos umgehen können. Aber hauptsächlich wird eigentlich mittlerweile Amarok genutzt. Also von den Linux-Usern zumindest. Ja, Mail-Internet ist auch klar. Wir haben Browser, Firefox, Thunderbird und OpenOffice. Also auch auf unseren Windows-Maschinen. Da haben wir die Leute schon an freie Software gewöhnt. Langsam. Informationsmanagement. Wir haben auf unserem, in unserer DMZ-Webserver stehen mit PHP und Perl drauf. MySQL-Datenbank, eben zum Beispiel fürs Amarok. Wir haben Courier als Mail-Server, also die komplette Suite von Courier. Dateiserver NFS für die Linux-Maschinen, Samba für die Windows-Maschinen. Haben den Samba-Server auch zum PDC gemacht. Dadurch haben wir auch auf den Windows-Rechnern jetzt endlich eine User-Authentifizierung, eine Zentrale. Und wir haben eine Fritzbox, ist ja auch eine Linux-Maschine drunter. Ist ja ein MIPS-Prozessor mit Kernel 2.4, 27, glaube ich. Darüber können wir über SIP, was ein ganz normales, standardisiertes Voice-over-IP-Protokoll ist, auch Voice-over-IP machen, übers normale Telefon. Also da wird einfach zwischen Telefonanschluss, DSL-Anschluss und Telefonanlage gehängt. Ja, zur Authentifizierung oder Sicherheit. Wir haben einen Webfilter eingerichtet, weil irgendwann kam das Thema auf. Bei uns sind ja auch minderjährige Leute Mitglied und machen da Redaktion. Wie sieht es aus mit Jugendschutz? Dafür haben wir dann Guardian als, ich sag mal, sowas ähnliches wie Spam Assassin für Webzugriffe. Also der arbeitet nicht nur mit Black- und Whitelists, sondern arbeitet vor allem mit Wörtern, die gewichtet sind. Und je mehr Wörter vorkommen, werden die Punkte addiert. Und wenn eine gewisse Punktegrenze erreicht ist, dann wird die Seite gesperrt. Und Squid als transparenter Proxy, das heißt, das muss man nicht im Client eintragen, sondern alle Port 80-Verbindungen werden da durchgeleitet. Da kommen die Leute auch nicht dran vorbei. Und zum Zweiten tut man natürlich auch die verwendete Bandbreite zum Surfen ein bisschen verringern, dadurch, dass halt Dinge im Proxy-Server zwischengespeichert werden. Ja, zur Authentifizierung verwenden wir auf den Linux-Rechnern PAM MySQL und libNSS MySQL. Die LDAP-Lösung erschien uns momentan erstmal zu groß. Vor allem wollten wir es an unsere selbstgebautes Intranet-Lösung anbinden, wo wir schon viel mit MySQL programmiert haben. Und um das zu integrieren, haben wir gesagt, nehmen wir einfach MySQL für die Userverwaltung, was vielleicht ein bisschen exotisch klingen mag. Aber so können wir einfach über ein Webinterface User anlegen und dann sind die auf allen Rechnern verfügbar. Auch vom Mail-Server zum Beispiel. Und zur Verschlüsselung machen wir SSL-Zertifikate von CA-Cert. Da, die haben ja unten auch einen Stand. Beziehungsweise ich bin auch selber Assurer, wenn noch jemand assured werden will. Also weil CA-Cert halt, um es nochmal kurz zu sagen, ist halt auch ein offenes Projekt, wo Zertifikate, SSL-Zertifikate ja frei verfügbar sind für jeden. Externe Kommunikation, ja, was üblich ist, ist, dass jedes Mitglied seine Mailadresse hat. Das passiert ja beim Anlegen des Users zum Beispiel automatisch mittlerweile. Wir haben halt nur ein zentrales Telefon bzw. ein Studiotelefon. Das heißt, das ist nicht wie bei einer Zeitung, wo man anruft und man verlangt die und die Redaktion oder so, sondern da sind die Leute schon sehr auf sich selber gestellt. Das ist auch zum Teil vielleicht ein Problem eben. Was wir jetzt ganz neu gerade dabei sind einzurichten, ist der Zugriff auf ein Ticketsystem, wo für jede Redaktion dann eine Mailadresse eingerichtet wird, die auf das Ticketsystem aufläuft. Mit dem Ziel, dass zum Beispiel an die Mails, an die Info- oder Presseadresse dann in die entsprechenden Queues verteilt werden. Sonst muss unsere Dame, die jetzt auf 400-Euro-Basis angestellt ist, immer wissen, ah, das könnte für die oder jene Redaktion interessant sein und an welche fünf Nasen muss ich das jetzt weiterleiten und wer kümmert sich dann hinterher drum. Das wollen wir mit dem Ticket erschlagen. Zur internen Kommunikation haben wir auch relativ neu ein Wiki. Das läuft jetzt mittlerweile schön. Da haben wir MediaWiki von verwendet. Das ist dieselbe Software, wie bei Wikipedia im Einsatz ist. Das Ticketsystem ist auch ein Teil der internen Kommunikation, weil wir uns eben entsprechend Anfragen zustecken können und auch überprüfen können, wurden sie bearbeitet, also ist das Ticket geschlossen worden. Und was neu kommt, noch nicht ist, aber man ist so langsam dabei, das zu programmieren, ist ein Intranet zur Verwaltung von Accounts und Mitgliedsdaten. Also ich lege da meinen User an, dann wird er automatisch im OTRS entsprechend eingetragen, beziehungsweise im Wiki wird ein User erstellt, das ist ja alles MySQL und deswegen relativ problemlos zu handhaben. Momentan machen wir das alles noch ein bisschen manuell. Also zumindest bei den drei Systemen müssen wir manuell gehen, auch wenn es jeweils nur drei Einträge in der Datenbank sind. Soweit ist man immerhin schon. Benutzerschulung. Problem ist ja immer Akzeptanz, ich habe vorhin schon angesprochen. Wir empfehlen immer die OpenCD zum Verteilen an die Leute, weil da sitzt die ganze freie Software für Windows drauf. Da können die Leute Firefox, Thunderbird, OpenOffice und so weiter ausprobieren, GIMP und so Geschichten, können die mal ausprobieren. Denn wir haben festgestellt, neue Software ist eigentlich mehr psychologisch ein Problem. Die Leute denken, sie können es nicht oder sie sind so gewohnt, ihre alte Software zu verwenden. Und deswegen, wenn wir dann mal so Workshops machen am Wochenende, dann lernen wir den Leuten, wie gehe ich mit einem Textverarbeitungsprogramm um und nicht, wie drucke ich aus, indem ich links oben klicke und dann kommt das Symbol und dann muss ich dort und dann muss ich da auf OK klicken und kaum kommt eine neue Version oder eben eine andere Software, wie in unserem Fall, dass wir die Leute an OpenOffice gewöhnen wollen. Meistens sind die an Microsoft Office gewöhnt und dann stehen sie da und wissen nicht mehr Bescheid. Dadurch erhalten wir eine höhere Akzeptanz der Software. Das beruht vor allem darauf, weil wenn die Leute mal wissen, wie sie damit umgehen, können sie auch effizienter damit arbeiten. Wir können ihnen ganz andere Tricks und Sachen erklären. Und dann merken sie selber, dass das mehr bringt. Ist natürlich immer schwierig, weil das Ganze ist freiwillig und ehrenamtlich. Ist nicht wie in einer Firma, wo was vorgeschrieben wird und da gibt es eine Schulung. Sondern man kann nur sagen, hey, wenn ihr wollt, ich würde am Wochenende eine Schulung anbieten. Da kommt es immer darauf an, ob die wollen, ob sie Zeit haben und so weiter. Ich bin fast fertig. noch einen kurzen Ausblick. Wir wollen den Sendeplan in MySQL realisieren. Das heißt, dass wir den übers Web verwalten können. Ein Overlay-Plan, also quasi zwei Sendepläne. Einer, der starr ist, das ist der übliche Sendeplan. Und dann noch einen, wo man so Sondersendungen quasi oben drüber legen kann. Ohne, dass man in dem echten Sendeplan drin arbeiten muss. Das heißt, man kann sagen, nur genau an dem Datum ist eine Sendung anders. Oder trägt die dann da ein. Das macht momentan noch ein bisschen Aufwand, das zu programmieren und so. Und Ziel ist dann eigentlich neben dem, dass man auf der Webseite immer ständig den aktuellen Sendeplan sieht, auch die Automatisierung nicht mehr mit ganz vielen Shell-Skripts macht, sondern ein Perl-Skript, das greift auf die Datenbank zu, holt sich die Sendung dort ab, und also holt sich ab, was es zu tun hat, und dann läuft es weiter. User-Verwaltung via Web-Oberfläche habe ich schon angesprochen, eben über diese Intranet-Sache und das Ganze angebunden auch an unserer Homepage dann. Die hätte ich jetzt gerne noch schnell gezeigt, also zumindest das, was da ist, aber ich muss Schluss machen. Informationsquellen, also wer mehr dazu erfahren will, ich habe ja die Skripts nur ganz kurz zeigen wollen, einfach ein Mail schreiben an technik@radio-kanalratte.de. Da erreicht er mich bzw. meinen Kollegen. Oder wer Lust hat, vielleicht auch mal in die Sendung reinhören, die wir machen, immer dienstagabends 19 bis 20 Uhr bzw. in der Wiederholung donnerstags 15 bis 16 Uhr. Die Sendung mit der Computermaus, da versuchen wir aktuelle IT-Themen konsumententauglich aufzubereiten. Also auch mal Themen, die vielleicht bei Heise erwähnt werden, das und das ist gewesen, reden wir mal über die Hintergründe, um was geht's da eigentlich. Ja, und was zu empfehlen ist, bisschen weit weg von hier, Bodensee, Markelfingen, aber ist, glaube ich, deutschlandweit bekannt. Da findet immer an Pfingsten ein Radiocamp statt mit vielen Workshops. Und je nachdem, ich bin mal gespannt, was ich für Feedbacks kriege. Ich würde das nämlich gerne auch als Workshop aufbauen. Ja, ich darf noch danken einmal den Open-Source-Leuten, die im Endeffekt die ganze Software im Endeffekt geschrieben haben, die wir so schön kostenlos nutzen können. Da sind wir mehr Nutznießer, als dass wir was zurückgeben können momentan. Und meinen Kollegen Marco Erd, weil er eigentlich damit auch angefangen hat und sich dann später bei mir Rat gesucht hat und auf dem Weg bin ich überhaupt zum Radio gekommen. Sonst wäre ich da heute nicht dabei. Ja, Fragen, Diskussion entfällt. Wer Lust hat, lade ich ein in einer Stunde beim Stand Radio Tux, weil ich muss jetzt weiter eigentlich noch gleich anschließend einen Wikipedia-Vortrag halten. In V4. Ja, weil der entsprechende krank ist, der es eigentlich machen sollte. Also vielen Dank, dass Sie da waren. Und wer will, bei Radio Tux vorbeischauen. Also ich gebe da gern Auskunft oder diskutiere, zeigt da mal mehr, weil ich weiß, es ist ein relativ umfangreiches Thema, wie man an der Zeitüberschreitung wohl erkennen kann.
Dieser Vortrag erfolgte im Rahmen der Chemnitzer Linux-Tage 2006. Die Rechte des Beitrages liegen bei den Referenten. Weitere Informationen gibt es unter www.linux-tage.de.
Chemnitzer Linux-Tage.